Bevor es losgeht, die Inhalte des Amboss Podcasts sind rein akademisch, sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der Amboss Podcast – Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema chronisch obstruktive Lungenerkrankung, COPD. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Ungefähr 400 Millionen Jahre ist es her, da sind weit entfernte Vorfahren von uns aus dem Wasser gekrabbelt. Die haben vorsichtige erste Atemzüge genommen und dann ist etwas passiert, das man durchaus als evolutionäre Erfolgsgeschichte bezeichnen kann. Unsere Lunge hat sich entwickelt und heute gibt es Menschen, die laufen den Marathon in unter 2 Stunden. Nicht mal 1 Kilogramm ist sie schwer, unsere Lunge, und trotzdem bringt sie es auf 100 Quadratmeter Oberfläche zum Gasaustausch. Ein absolutes Wunderwerk. Aber leicht hat sie es nicht heutzutage. Luftverschmutzung, Feinstaub, Abgase und natürlich Tabakrauch setzen ihr zu. Wer erstmal 20 bis 30 Päckchen angehäuft hat, entwickelt so gut wie immer eine chronische Bronchitis und die geht dann nicht selten in eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung über. Und darüber möchten wir heute sprechen, über die COPD. Wer sich nebenher das Amboss-Kapitel COPD aufmachen möchte, kann das unter go.amboss.com/COPD-podcast. Da habt ihr dann alle Infos nebenher, Definitionen, Pathophysio, Klassifikation und natürlich auch die Therapie. Das kann ganz praktisch sein, die ist ja recht komplex. Und dann hat man die während dieses Podcasts zur Hand, weil darauf wird es heute noch ankommen. Wir verfolgen nämlich heute im Podcast eine klassische Patientenkarriere. Vom Anfang bis zum Ende. Dafür haben wir heute einen absoluten Experten auf dem Gebiet zu Gast, Professor Wolfram Windisch. Er ist Chefarzt der Lungenklinik in Köln-Merheim und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Er wird uns heute so einiges über die COPD erklären und uns zeigen, wie man diesem häufigen und auch häufig tödlichen Krankheitsbild begegnen kann. Professor Windisch, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast sind.
Ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Vielleicht zu Beginn ganz knapp. Was ist eine COPD? Wie entsteht sie?
Die COPD ist eine Erkrankung, die durch inhalative Noxen ausgelöst wird. In allererster Linie, abgesehen von wenigen Fällen, wo eine genetische Disposition da ist. Und es kommt durch einen Inflammations-Entzündungsprozess zur Schädigung der Atemwege und letztendlich zu einer Destruktion der kleinen Atemwege mit den Folgen der chronischen obstruktiven Bronchitis und dem Lungenemphysem.
Wir wollen uns ja heute vor allem auf die Klinik und die Versorgung konzentrieren. Da ist so eine knappe Definition wunderbar. Im Kapitel findet ihr aber, wenn ihr wollt, natürlich auch noch weitere Informationen zur Pathophysiologie. Die COPD ist ja sehr häufig. 6% der deutschen Bevölkerung sind betroffen. Früher hieß es immer, Männer häufiger als Frauen. Das ist heutzutage nicht mehr so. Nur noch bei den über 85-Jährigen gilt das. Ansonsten ist die Geschlechterverteilung mittlerweile gleich. Wird das denn insgesamt mehr?
Ja, wir haben das große Problem, dass wir in der Zukunft eher davon ausgehen müssen, mehr COPDistinnen und COPDisten zu sehen. Hauptursache ist ja das Rauchen. Und wir sehen ja gerade jetzt in Deutschland wieder nach den neuesten Umfragen und nach den neuesten Studienergebnissen eine Zunahme des Rauchens und damit natürlich auch die, leider muss man sagen, die Möglichkeit, dass wir eben auch mehr Lungenschäden für viele Erkrankungen und insbesondere auch die COPD haben.
Zum Thema Rauchen und Tabakabhängigkeit hatten wir im Juni einen Podcast mit Privatdozent Dr. Rüther von der Tabakambulanz des LMU-Klinikums in München. Und da gab es ein paar ganz konkrete Vorschläge und Gesprächsbeispiele, wie man Abhängige dazu bringt, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich setze euch einen Link in die Shownotes. Wenn wir jetzt noch kurz einen Blick auf die Etiologie der COPD werfen. Sie haben ja die inhalativen Noxen schon angesprochen. Dass Zigarettenrauch eine COPD befeuert, das ist hinreichend bekannt. Wie sieht das mit den neueren Konsummethoden aus? Tabakerhitzer, E-Zigaretten, Shishas.
Das ist ein riesengroßes Thema, was wir ja in den allen Fachgesellschaften, in Medizinerkreisen diskutieren und mit Sorge betrachten. Ich möchte dazu ein paar wesentliche Statements machen. Zunächst einmal E-Zigaretten oder Tabakerhitzer als gesundes Rauchen zu deklarieren, ist aus meiner beruflichen, aber auch persönlichen Perspektive wirklich etwas Schlimmes. In jedem Fall bedeuten E-Zigaretten und auch Tabakerhitzer die Inhalation toxischer Substanzen. Zweitens, wir wissen tatsächlich nicht viel über die Langzeitwirkungen von E-Zigaretten und Tabakerhitzern und können deshalb auch noch keine Prognose abgeben. Wir sind insofern in einem riesengroßen Feldversuch, dass wir eben sehen, dass die Zunahme dieser Produkte eben abzuwarten ist, was sie nachher für die Gesundheit bedeuten. Drittens, und da positionieren sich die Fachgesellschaften sehr klar, sind eben Tabakerhitzer und E-Zigaretten keine geeigneten Methoden, um das Rauchen sich abzugewöhnen. Hier ist es wirklich wichtig, etablierte Tabakentwöhnungsprogramme zu benutzen und sich wirklich klarzumachen, dass es nicht sinnvoll ist, eine Sucht mit der anderen zu ersetzen. Viertens, wir hören immer wieder Zahlen darüber, dass wir eine 90% niedrigere Toxizität bei E-Zigaretten oder auch bei anderen modernen Produkten haben. Und das ist tatsächlich wirklich schwierig, weil wir eben die physiologischen und physikalischen Zusammenhänge der Dosis-Wirkungsbeziehung einerseits, aber auch der Veränderung von Wirkstoffen und toxischen Stoffen bei der Erhitzung von den Substanzen einfach nicht genau kalkulieren können. Wir wissen außerdem, dass wir ja bei der E-Zigarette zigtausend verschiedene Geruchs- und Geschmackssubstanzen haben, die alle ihrerseits inflammatorisch wirksam sind und das in den Labormethoden sehr, sehr unterschiedlich sich herauskristallisiert. Das heißt, man müsste für jede Substanz verschiedene Tests machen, um zu sagen, wie toxisch ist eigentlich die jeweilige E-Zigarette, und das ist ja eigentlich überhaupt gar nicht möglich. Fakt ist, wir wissen, dass E-Zigaretten und Tabakerhitzer gesundheitsschädlich sind. Wir wissen auch, dass sie viel mehr gesundheitsschädlich sind als initial angedacht. Und wir wissen leider auch, dass insbesondere die Kombinierung, also das heißt Tabakzigaretten und E-Zigaretten in der Vorstellung, Tabakkonsum zu reduzieren und teilweise mit E-Zigaretten aufzufüllen, der sogenannte Dual-Use wahrscheinlich das Schlimmste ist, was man machen kann.
Das ist jetzt natürlich sehr spannend, weil wir hier mitten in eine kontrovers geführte Debatte schlittern. Dr. Rüther, unser Experte im Podcast Tabakabhängigkeit, der hatte das damals schon angesprochen, dass da teils heftig diskutiert wird, teils wohl auch richtig gestritten. Um das Thema, soll man jetzt jemanden, der es trotz aller Unterstützung nicht schafft, von der herkömmlichen Zigarette wegzukommen, soll man dem dann empfehlen, wenigstens nur in Anführungszeichen E-Zigarette zu rauchen? Dr. Rüther, der sieht das so, das hat er auch geäußert bei uns im Amboss Podcast. Also der meinte, wenn alle evidenzbasierten Entwöhnungsmethoden fruchtlos geblieben sind, dann solle man lieber vollständig auf eine E-Zigarette umsteigen, statt herkömmliche Zigaretten weiter zu rauchen. Sie scheinen das jetzt anders zu sehen.
Ja, das ist wirklich wichtig, darauf nochmal eine Stellung zu beziehen, weil diese Diskussion, die ja auch in den Fachmedien häufig als Pro-Con-Debatte geführt wird, suggeriert, als wenn wir eine gleich starke Verteilung hätten auf den Seiten Harm Reduction ja, Harm Reduction nein. Die Wahrheit ist aber, dass die allermeisten Fachgesellschaften und auch Wissenschaftsverbände sich klar gegen eine Harm Reduction aussprechen und dass das wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Kreis ist. Das klingt eben toll, das klingt gewollt und es klingt verlockend, ist aber auch wirklich wissenschaftlich begründet leider falsch. Und so sehen es wirklich mit einem großen Abstand die maximale Mehrheit aller Medizinerinnen und Mediziner, die sich seriös mit dem Thema beschäftigen.
Das ist sehr interessant, hier die verschiedenen Standpunkte aufeinanderprallen zu sehen. Leider ist uns Dr. Rüther jetzt nicht zugeschaltet. Das wäre natürlich der Königsweg gewesen. Ich werde ihn aber darauf hinweisen, dass wir hier nochmal das Thema aufgegriffen haben und auch über ihn gesprochen haben und seine Standpunkte. Dann kann er, wenn er das möchte, sich auch nochmal äußern. Und das würden wir dann natürlich auch veröffentlichen. Wir könnten es beispielsweise unten in die Shownotes setzen. Schaut da also gerne auch nochmal hin. Vielleicht hat er sich ja schon geäußert, wenn ihr das jetzt hier gerade hört. So, ich würde vorschlagen, wir widmen uns jetzt nochmal kurz der Klinik, bevor wir dann ins Fallbeispiel gehen. Husten, Auswurf, Atemnot, das sind die Kardinalsymptome der COPD. Was natürlich noch allen bekannt sein dürfte, ist die Unterscheidung in Pink Puffer und Blue Bloater, die so die verschiedenen klinischen Manifestationsformen zusammenfassen. Unterscheidet man überhaupt noch in diese beiden Bilder oder ist das überholt?
Das ist weder überholt, noch unterscheiden wir danach, weil es hat eine große historische Bedeutung, weil es eben viele Jahrzehnte alt ist, dieses Bild, und uns schon damals gezeigt hat, dass wir eben von der Phänotypologie ein sehr heterogenes Krankheitsbild haben und dass COPD nicht gleich COPD ist, dass eben der bronchitische Typ oder der emphysematöse Typ überwiegen können, beiderseits auftreten können und das Rauchen eben ganz, ganz unterschiedliche Teile an der Lunge schädigen kann. Und man würde noch weitergehen, es sind ja nicht nur die proximalen oder distalen Atemwege, es geht ja weiter bis hin auch zu den Blutgefäßen mit einer ganz eigenen, ich sag mal auch krankmachenden Wirkung. sodass eben der Schaden, der durch Rauchen entsteht, einfach viel breiter aufgefasst werden muss. Für die Therapie hat es insofern keine Bedeutung, als dass wir in den Leitlinien nicht nach dieser Phänotypologie unterscheiden. Aber es zeigt auch, dass wir einen großen Wunsch haben, zu phänotypisieren und zu verstehen, welche Subtypen brauchen vielleicht welche Therapie. Und da ist eben die Frage nach eosinophilen Granulozyten, Inflammationstyp, Frage inhalative Steroide, das, was ja viel mehr phänotypologisch diskutiert wird, als jetzt die alte Einteilung PIMPAPA oder Blue Bloater.
Und würden Sie sagen, bei so unterschiedlichen klinischen Manifestationen könnten vielleicht sogar unterschiedliche Ätiologien dahinter stecken?
Das ist eine gute Frage. Die Frage ist nur, wie wichtig ist sie zu beantworten, weil am Ende des Tages müssen wir ja dahin, dass wir nicht diese Erkrankung nur behandeln, sondern wir müssen sie verhindern. Und in den allermeisten Fällen ist Quit Smoking die absolute wichtigste Maßnahme. Und das ist auch das, was wir unseren Patientinnen und Patienten primär sagen müssen. Insofern ja, es mag unterschiedliche Typen geben, es mag unterschiedliche Mechanismen geben. Wir wollen auch differenzierter und individuell therapieren. Aber ganz wichtig ist, die Erkrankung darf eigentlich überhaupt nicht in dieser Häufigkeit entstehen.
Aber trotzdem ist sie weltweit die dritthäufigste Todesursache.
Das ist eine der extrem häufigsten Todesursachen und nicht nur das. Die viel wichtigere Botschaft ist ja, dass eben Nikotin, Tabak eben auch zu den Substanzen gehört, die nicht nur früher den Tod provozieren, sondern eben auch lange chronisch krank machen und diese Patienten über Jahre und Jahrzehnte chronisch krank sind. Also nicht nur Mortalität, sondern auch Morbiditätseinschränkungen in gravierender Weise und natürlich im Ranking ganz, ganz weit oben.
Dann gehen wir jetzt am besten direkt rein. Wir werden uns ein Fallbeispiel anschauen, und zwar im Längsschnitt von der Erstdiagnose bis zum Ende, bis zum Tod. Wir werden uns anschauen, wie wir da die Betroffenen in den verschiedenen Krankheitsphasen so gut wie möglich unterstützen können und dann eben auch sehen, was in den verschiedenen Phasen für Herausforderungen auf uns zukommen. Bevor wir loslegen, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu den pharmakologischen Grundlagen. Es gibt ja Short-Acting- und Long-Acting-Medikamente. Man unterscheidet dann in Beta-Agonisten und muscarinerge Antagonisten. Und so kommen dann Abkürzungen wie SABA zustande, Short-Acting-Beta-Agonist, oder LAMA, Long-Acting-Muscarinic-Antagonist. Ich finde das in der Stufentherapie manchmal gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Sabasama, Labalama, was hat es mit diesen Medikamenten auf sich?
Ja, hier geht es um die verschiedenen Substanzklassen, aber auch die verschiedenen Wirkdauern von inhalativen Medikamenten. Grundsätzlich unterscheiden wir ja zwischen den Bronchodilatatoren und den antiinflammatorischen Substanzen, also den inhalativen Corticosteroiden. Bei den Bronchodilatatoren werden wieder die Anticholinergika und die Betamimetika unterschieden. Und beide Substanzen sind auch in der Verfügbarkeit sowohl mit kurzwirksamen als auch mit langwirksamen Substanzen zugegen. Das ist verwirrend. Ja, es ist insbesondere dann verwirrend, wenn wir auch verschiedene Wirkstoffkombinationen haben, verschiedene Dosierungen haben und das Ganze in den unterschiedlichen Inhalationssystemen haben. Das ist vor allen Dingen für die Kolleginnen und Kollegen dann schwierig, nachzuvollziehen, wenn man eben nicht im ausschließlich pneumologischen Bereich arbeitet, sondern eher im Bereich Allgemeinmedizin oder auch in der Kliniken, allgemein internistischen oder auch chirurgischen Abteilungen, dann ist manchmal wirklich, das wissen wir aus der Erfahrung, unklar, was dort sozusagen drin ist. Ich will aber an der Stelle zwei Dinge für die Basis sagen. Das eine ist wirklich wichtig, sich klarzumachen, wenn ich einen Inhaler habe, ist das ein Medikament oder sind da mehrere Medikamente drin und sind es auch die richtigen? Erfahrungsgemäß werden inhalative Steroide zu häufig gegeben und das hat auch Probleme, denn diese Medikamente haben Nebenwirkungen. Auf der anderen Seite werden Bronchodilatatoren auch in der Kombination von Betamimetika und Anticholinergika häufig auch zu selten gegeben, denn wir geben heute sehr, sehr früh beide Bronchodilatatoren auch in der Vorstellung, dass wir hier additive Effekte haben. Zum einen. Zum zweiten ist es aber auch wichtig, dass wir nicht nur einfach ein Inhalationsgerät verschreiben, den Patienten auf den Nachttisch stellen in der Station oder dem Patienten ein Rezept mitgeben, sondern wir müssen sicherstellen, dass das Inhalationsmanöver richtig funktioniert. Und hier wissen wir, dass über die letzten Jahre und auch Jahrzehnte die Fehlerquellen bei der korrekten Inhalation überhaupt nicht verbessert worden sind. Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche Atemwegsliga seit vielen Jahren, jetzt seit über 10 Jahren, ein Programm aufgestellt, wo sie YouTube-Videos erstellt zur korrekten Inhalation. Das heißt, das sind kleine Clips von 2-3 Minuten Dauer, Die sind ubiquitär und kostenfrei zur Verfügung, mittlerweile in vielen Sprachen übersetzt. Und es gibt eine ganze Reihe von Publikationen dazu, auf die vielleicht auch im Anschluss noch verwiesen werden kann. Gerade haben wir die 10-Jahresdaten publiziert. Und hier können sowohl die Anwender, also wir, diejenigen, die das verschreiben, als auch die Patienten und Patientinnen das so häufig nachschauen, nachlesen, bis sie wirklich entweder das verstanden haben oder auch die Probleme dann nochmal ärztlich adressieren können, wenn etwas unklar geblieben ist. Und wir sehen, dass das einer der ganz wesentlichen Tools ist, wie wir die inhalative Therapie verbessern können. Denn die Medikamente sind natürlich hochwirksam und sollten dann auch den Patienten bei entsprechender Indikation gegeben werden.
Dann setzen wir am besten den Link zu den Videos in die Shownotes. Und weil Sie gerade noch die Relevanz für die Allgemeinmedizin angesprochen haben, vom 28. bis zum 30. September, da ist ja der Kongress der DGAM, der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Das ist auf dem Virchow Campus in Berlin und da haben wir von Amboss natürlich auch einen Stand. Wenn ihr wollt, kommt vorbei, da gibt es kostenlose Pocket Cards und außerdem kann man sich 30 Tage kostenlos Amboss freischalten lassen. Das ist Stand Nummer 10 im Erdgeschoss Forum 3, habe ich mir sagen lassen. Da findet ihr uns. Ansonsten fragt euch durch, das wird schon. Gut, wir kommen jetzt zu unserem Fall. Professor Windisch, Sie sind dafür zunächst Allgemeinmediziner. Sagen wir in einer ländlichen Gegend und in Ihre Praxis, da kommt ein 55-jähriger Mann in Begleitung seiner Frau. Es ist der Erstkontakt und er sagt, er hätte eigentlich gar nicht zu Ihnen kommen wollen. Das sei doch eh alles übertrieben. Er hat schließlich nur ein bisschen Husten mit Schmodder, so sagt er, immer nur am Morgen und Ihnen fallen schon nikotingelbe Finger auf, Sie anästhesieren 40 Pack-Years und natürlich denken Sie jetzt an eine COPD. Wie gehen Sie vor?
Also als erstes ist es wichtig, eine Lungenfunktion zu machen und das ist ja auch im hausärztlichen Bereich an vielen Stellen möglich. Das ist ja auch der Grund, warum viele Leitlinien primär die Spirometrie und gar nicht die komplexe im fachpneumologischen Bereich primär zur Verfügung stehende Bodyplate-Dysmographie als, ich sag mal, Einstiegsdiagnostikum auch wirklich zu empfehlen. Und hier sehen wir ja häufig schon die Obstruktion lungenfunktionell. Es ist aber wichtig, dass wir uns damit nicht zufrieden geben, sondern dass wir eben wissen, dass die Obstruktion nicht das Einzige ist, wie sich lungenfunktionell die COPD manifestiert, sondern auch die Überblähung ist es. Und wenn der Patient wirklich Luftnot hat und schon ein fortgeschrittenes Stadium anzuvisieren ist, dann brauche ich in jedem Fall die fachpneumologische Überweisung und auch die Feststellung und die klare Diagnoseetablierung. Ungeachtet dessen müssen aber jetzt schon die Maßnahmen vorgestellt werden, die zur Raucherentwöhnung zur Verfügung stehen heute. Und da ist es vor allen Dingen sinnvoll, dass wir eben auch mit dem Patienten oder mit der Patientin auch sprechen über die ungünstigen Wirkungsweisen vom Rauchen. Ein weiterer Punkt ist vor allen Dingen der allgemeinen medizinischen Praxis, dass wenn eine COPD besteht, vielleicht auch noch im leichtgradigen Zustand, dass wir Patienten sehr gut über die Erkrankung informieren, dass wir die Impfungen aktualisieren und hier spreche ich insbesondere auch die Influenza, die Corona- und die Pneumokokkenimpfung an, aber auch die Pertussisimpfung wird zunehmend empfohlen bei COPDistinnen und COPD-Patienten und dass wir außerdem auch gucken auf Komorbiditäten, das heißt Patienten müssen insbesondere hinsichtlich der kardialen Komorbidität, aber auch Diabetes mellitus, Anämie, Osteoporose, um nur einige wenige zu nennen, wirklich gescreent werden und angeschaut werden. Und der Patient oder die Patientin muss darüber aufgeklärt werden, dass sie eben bei Fortsetzung des Nikotinkonsums wirklich in der Gefahr ist, generalisiert krank zu werden mit diesen vielen Komorbiditäten, wie benannt.
Wer zur Spirometrie und der Bodyplate-Tomographie nochmal nachlesen will, kann das in unserem Kapitel Lungenfunktionsuntersuchung. Da gibt es auch Grafiken zu und Auditorfolgen, die zeigen dann auch die typischen obstruktiven Veränderungen. Ich setze einen Link in die Shownotes. Und weil Sie gerade nochmal das Gespräch zum Rauchstopp angesprochen haben, das ist ja manchmal alles andere als einfach zu führen, deswegen würde ich da gerne nochmal auf unserem Podcast mit Dr. Rüther zum Thema Tabakabhängigkeit hinweisen. Da gibt es einige sehr praktische psychologische Tipps, wie man Abhängige dazu bekommt, einem selbst zu erklären, warum es wichtig ist, mit dem Rauchen aufzuhören und warum sie motiviert sind, es auszuprobieren. Man dreht da also den Spieß um und muss nicht selbst dafür werben, sondern die Patientinnen und Patienten machen das dann selbst. Und das Beste daran, das Ganze dauert nur 3 Minuten. Das ist super praktisch für Praxis und Klinik. Auch hier ist ja der Link schon in den Shownotes. Ich hoffe, ihr hört da alle rein, wenn ihr noch nicht reingehört habt. So, jetzt haben wir unseren Patienten untersucht. Wir haben ihn anamnestiziert. Wir haben eine Spirometrie durchgeführt. Und jetzt gilt es, die COPD einzuteilen. Davon hängt ja später dann die Therapie ab und da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, die einzuteilen. Es gibt die nationale Versorgungsleitlinie, die teilt nach Schweregrad der Symptome ein. Es gibt GOLD, die machen das nach 1-Sekunden-Kapazität. Es gibt ABE, die machen es nach Symptomen und Exazerbationsrisiko. Welche benutze ich denn jetzt?
Also diese Klassifikationssysteme machen erstmal Sinn. Es macht Sinn, Schweregrade zu definieren, weil wir ja auch in Abhängigkeit von Schweregraden unterschiedliche Therapien zur Verfügung stellen. Aber Sie haben das ganz gut angesprochen. Es gibt natürlich große Probleme auch mit den Schweregraden oder auch mit den Einteilungen, weil eben nicht immer alle Bereiche gleichermaßen adressiert sind. Und weil wir eben auch nie genau wissen für den individuellen Patienten, welche Gewichtung hat es. Es kann zum Beispiel sein, dass bei einem Patienten die Exazerbationshysterie einfach ganz, ganz relevant ist und viel relevanter als die Lungenfunktionshistorie. Zweitens wissen wir, dass viele Patienten eben auch ein komorbides Asthma haben können und dass hier natürlich Lungenfunktionswerte oder auch Exazerbationshysterie eben auch aus der anderen Sicht angeschaut werden muss. Eine weitere Problematik liegt darin, dass wir in allen Lungenfunktionskriterien, wie sie die Leitlinien vorsehen, und das ist insbesondere von den internationalen Leitlinien getriggert, dass wir primär spirometrische Lungenfunktionswerte anschauen. Und hier gibt es in beide Richtungen Probleme. Hier können wir den Patienten zu krank betrachten und hier können wir ihn auch zu gesund betrachten. Zu krank nämlich dann, wenn wir von Seiten der Normwerte primär auf den Tiffinger-Index kleine 70% schauen. Hier wissen wir, dass wir eine große Problematik haben dahingehend, dass die Normwerte altersabhängig anders streuen. Das bedeutet, dass ältere Menschen auch mit schon eingeschränkten Tiffinger-Indizes gemessen an der 70%-Marke durchaus noch gar nicht schwer krank sein können und mitunter gar keine COPD haben. Das heißt, hier kann Überdiagnostik stattfinden, insbesondere dann, wenn wir eine Raucheranamnese haben. Und die zweite Problematik, die auf der anderen Seite besteht, ist, dass wir ja bei den Patienten, die wir spirometrisch diagnostizieren, die Lungenfunktion ja in Sachen Überblähung überhaupt gar nicht adressiert sehen. Das heißt, es gibt Patienten, die sind gar nicht so stark von der FEV1 gemessen an der Vitalkapazität prozentual obstruktiv, sondern zeichnen sich primär aus durch eine Lungenüberblähung. Man muss sich das so vorstellen, dass eine Lungenüberblähung natürlich grundsätzlich mit Lungenemphysem eins der ganz, ganz wesentlichen pathologischen Verhältnisse ist bei der COPD. Aber eine Lungenüberblähung hat eigentlich auch, ich sag mal, halbwissenschaftlich, aber es mag auch den Versuch des Körpers reflektieren, Obstruktion zu überwinden. Denn je größer die Lunge ist, desto größer sind auch die Atemwege. Und das bedeutet im Umkehrschluss ja auch, dass wenn wir eine antiobstruktive Therapie haben und den Patienten massiv entblähen, dass wir auf dieser Seite häufig gar keine Verbesserung des Tiffinger-Index sehen, sondern einfach nur die Entblähung. Und das bilden ja die verschiedenen Stadien, die spirometrisch definiert sind, überhaupt gar nicht ab. Zusammenfassend sind die Leitlinien in den Schweregradeinteilungen lungenfunktionell deshalb so auch mit Federn versehen, dass wir eben bei der COPD drei verschiedene pathophysiologische Kriterien haben. Das eine ist die Diffusionsstörung. Das zweite ist die Obstruktion und das dritte ist die Überblähung. Und die drei finden nicht gleichermaßen Einzug in die Leitlinienempfehlungen. Damit werden wir dem Patienten häufig nicht gerecht. Auf der anderen Seite ist es eben komplex und wir können auch nicht jede COPDistin, jeden COPDisten nur bei Verdacht sofort fachpneumologisch vorstellen. Dafür haben wir ja in Deutschland überhaupt nicht die Kapazitäten und in anderen Ländern auch nicht. Und deshalb ist es gerade für Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner häufig schwierig, genau das zu entscheiden. Wann muss ich eigentlich einen Patienten fachärztlich vorstellen und wann nicht? Und da ist es natürlich die Erfahrung und vor allen Dingen auch die Symptomlast. Und das ist auch der Grund, warum Symptome immer wieder mehr in den Fokus auch in Leitlinienbetrachtungen führen und dass wir das wirklich ernst nehmen, wenn Patienten sagen, sie kriegen keine Luft.
Alles klar, dann würde sich's jetzt anbieten, dass wir in unserem Fallbeispiel nach Symptomlast einteilen. Er schafft noch 2 Stockwerke, dann hat er aber ordentlich Luftnot, er hustet mehrfach, auch tagsüber, hat aber nur morgens Auswurf. Das wäre jetzt nach NVL eine mittelgradige COPD. Sagen wir erklären ihm, dass er einen Bronchodilatator einnehmen könnte, das lehnt er aber ab und auch zum Thema Rauchstopp möchte er gerade nicht sprechen. Wer da nochmal nachlesen will, wie so eine Rauchentwöhnung stattfinden kann, das ist möglich bei uns im Ambus-Kapitel Nikotin. Auch da ein Link in den Shownotes. Er wünscht das im Moment, wie gesagt, nicht. Den Impfungen würde er aber offen gegenüberstehen. Was kommt jetzt? Was sprechen wir noch an?
tatsächlich körperliche Aktivität. Das heißt, ein Sportprogramm. Mitunter wissen wir ja, dass viele Patienten noch, vor allem die Fortgeschrittenen, keine Rehabilitation hatten. Auch das bleibt zu überlegen. Das ganz Wichtige ist, dass wir gerade beim Luftnot, wenn Sie sagen, der hat primär symptomatischer Patient, wirklich auch schauen, ob es die Luftnot nicht vielleicht auch kardialer Genese ist. Das ist häufig nicht zu unterscheiden. Dyspnoe als Angina-Äquivalent, das heißt, auch ohne Angina pectoris kann Luftnot bei Belastung Ausdruck einer koronaren Herzerkrankung sein. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass wir auch das Umfeld anschauen. Das heißt, gibt es noch irgendwo andere berufliche Expositionen? Es macht halt einen Unterschied, ob jemand im Büro arbeitet oder vielleicht viel Passivrauch oder anderen Stäuben ausgesetzt ist. Auch diese Dinge sind zu betrachten. Und dann ist es natürlich wichtig, dass wir auch einen Verlauf haben, also eine ärztliche Wiedervorstellung haben und auch schauen, wie die Lungenfunktion und wie die Symptome im Verlauf sind.
Das klappt aber nicht. Er kommt nicht wieder rein, obwohl Sie es mehrfach bei ihm probiert haben. 3 Jahre später kommt er dann wieder. Er hat weiter geraucht, die COPD ist aggraviert und jetzt wäre er bereit, ein Medikament zu nehmen. Was würden Sie jetzt empfehlen?
Ja, es hängt natürlich ab von der Lungenfunktion. Das bedeutet, dass wir zunächst einmal die Basis ist die Bronchodilatation und beim fortgeschrittenen Patienten auch die duale Bronchodilatation mit langwirksamen Medikamenten, die dann im besten Falle auch in einer Kombination gegeben werden, sodass dass die Adherence, die Compliance, möglichst gut ist, dass der Patient es einfach hat und dass der Patient möglichst langwirksame Substanzen inhaliert, um tatsächlich auch nicht immer wieder dieses On-and-Off-Symptomatik zu haben. Patienten machen das häufig nicht so gerne. Die haben häufig subjektiv eher das Gefühl, die kurzwirksamen Substanzen bringen ihn sozusagen immer wieder da raus. Aber uns muss klar sein, dass für die körperliche Belastbarkeit und für die langfristige Verbesserung von Lungenfunktion die langwirksame Therapie, das heute auch nach Leitlinien zu bevorzugen ist. Und dann ist immer wieder die Frage, braucht der Patient ein inhalatives Corticosteroid? Und hier möchte ich jetzt gar nicht zu differenziert sagen, wann man das macht und wann man das nicht macht. Und ja, irrsinnig viele Granulozyten sind sozusagen heute und Exazerbationshistorie sind die beiden Parameter, nach denen wir uns heute richten. Mir ist viel wichtiger, jetzt hier im Rahmen des Podcasts zum Ausdruck zu bringen, dass man nicht sagen kann, dass wenn man alle drei Medikamente gibt, also Triple, möglichst in einem Inhalator, und das wird leider eben auch häufig so beworben, dass man dann den Mercedes sozusagen unter den Inhalativer hätte und dass man damit sich keine Gedanken mehr machen muss und einen symptomatischen Patienten möglichst breit und möglichst optimal behandelt. So würden wir an diese Sache nicht herangehen, sondern wir würden diese Indikation sehr individuell nach sorgsamer Abwägung von Nebenwirkungen und auch nach Komplikationsraten anschauen. Wenn Sie zum Beispiel einen Patienten haben, der immer wieder auch Infekt exazerbiert, der Pneumonien kriegt, dann sind Sie mit einem solchen Patienten mit inhalativen Steroiden einfach tatsächlich schlecht beraten. Wenn es aber ein Patient ist, wo Sie nicht sicher ausschließen können und vielleicht sogar den Verdacht haben, dass Sie ein komorbides Asthma haben, wie war der Patient in der Kindheit? Gibt es Allergien? Hat er immer wieder auch nächtliche Symptomatik? Gibt es vielleicht aus der Familienanamnese einen Hinweis oder eine berufliche Exposition, wo auch Allergene dabei sein können? Selbstverständlich können dann nicht nur inhalative Steroide, sondern auch eine zusätzliche antiasthmatische Therapie tatsächlich ein richtiger Durchbruch sein bei den Patienten. Und dann kann es sogar so weit gehen, dass wir Patienten bis hin eben auch zu den fortgeschrittenen Therapiestrategien beim fortgeschrittenen und schweren Asthma bronchiale gehen, sprich, dass wir dann eben auch Antikörper geben oder andere Dinge. Das kann gerade bei den Patienten, die eine schwere Therapiekontrolle haben, dann auch mal sinnvoll sein. Also trotz aller Leitlinien und Therapieschemata braucht es immer noch die individuelle Herangehensweise, die aber nicht sagen kann, sozusagen one fits all, sondern wir müssen differenzierte Differentialdiagnosen stellen, Asthma und COPD sehr gut differenzieren und dann ein individuelles Therapiekonzept erstellen.
Okay, das machen wir. Wir stellen den Patienten individuell ein, sagen wir mit Formoterol. Wir erklären ihm ausführlich, wie er den Inhalator anzuwenden hat, zeigen ihm da auch YouTube-Videos und das geht dann über weitere 3 Jahre ganz gut. Er kommt jetzt auch regelmäßig in die Praxis und nimmt an Kontrolluntersuchungen teil. Und ja, eines Tages dann im November schleppt er sich mit letzten Kräften gerade noch so in die Praxis. Er hat Fieber und purulenten Auswurf und Sie haben natürlich sofort den Verdacht auf eine akut exazerbierte COPD. Wie gehen Sie jetzt vor und vor allem, woran unterscheiden Sie, ob der Patient jetzt in eine Klinik muss, beziehungsweise wann liegt vielleicht sogar ein Notfall vor, sodass Sie einen Krankenwagen rufen?
Also, das ist natürlich etwas, was vor Ort zu entscheiden ist. Das ist nichts, was eine Pauschalaussage bedienen kann, sondern hier ist es natürlich die klinische Einschätzung der behandelnden Ärztin oder des Arztes. Fakt ist, dass eine Atemobstruktion mit Luftnot, wenn ich den Patienten nach Hause schicke, auch nach einer Stunde deutlich schlechter sein kann. Da können Notfallsituationen entstehen. Es ist natürlich wichtig zu gucken nach einfachen klinischen Parametern, das heißt, wie ist die Atemfrequenz, wie ist die Sauerstoffsättigung. Also ein tachypnöischer Patient, ein Patient, der Ruhedyspnoe hat oder eine eingeschränkte Sauerstoffsättigung, der ist sicherlich sehr gut in der Klinik aufgehoben. Wichtig ist auch, dass ich einen Patienten in so einer Situation antibiotisch behandle, wenn ich purulente Sputum habe. Das ist mein wichtigstes Indikationskriterium. Na, selbstverständlich bedeutet Purulenz oder auch zum Beispiel gelbliches Sputum, Stichwort eosinophile Granulozyten, nicht immer sofort bakterielle Superinfektion. Bedeutet auch nicht immer, dass das der Grund sein muss. Aber natürlich kann ich es mir in so einer Situation häufig eben nicht leisten, das zu riskieren. Ich bin mir nicht sicher, ob der Patient oder die Patientin vielleicht schon auch in Richtung eine Pneumonie geht. Auch das ist ja gerade bei älteren Patienten vor allen Dingen häufiger. Wenn Sie jetzt auch den Monat November mit ins Spiel bringen, dann ist eben die Frage, wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, ist es vielleicht eher Februar? Ist es eine Corona-Infektion oder eine Influenza-Infektion? Ist der Patient oder die Patientin geimpft? Diese Dinge spielen alle eine individuelle Rolle, um zu entscheiden, ob ich den Patienten in die Klinik bringen muss. Auskultationsbefund, eine schwere Obstruktion, vielleicht auch, dass ich kein Atemgeräusch mehr höre Richtung Silent Chest, schwere Luftnot, können akute Notfälle nach sich ziehen. Und die große Problematik ist, dass wir ja nie genau wissen, wie die PaCO2-Werte sind. Das heißt, eine Sauerstoffsättigung alleine sagt mir nichts über die respiratorische Insuffizienz, die möglicherweise vorliegend ist. Es kann immer sein, dass Patienten auch eine akute Hyperkapnie rutschen mit Azidose und dann Beatmungspflichtigkeit droht. Und das sind natürlich extrem schwere Bedingungen, die dann ja nicht nur eine Hospitalisation, sondern auch die Intensivverlegung nach sich ziehen müssen.
Wir merken jetzt bei unserem Patienten recht schnell, dass es ernst ist. Am Pulsoximeter sehen wir noch dazu eine Arrhythmie, entsprechend einem Tachykardenvorhofflimmern. Wir rufen bei der Leitstelle an und die schicken eine notärztliche Kollegin mit. Die bringt unseren Patienten dann in die nächste Klinik. Im RTW schraubt sich die Herzfrequenz dann immer weiter hoch. Was kann die Kollegin jetzt machen? Beta-Blocker zur Rhythmuskontrolle wollen wir ja nicht geben, weil dann wirken unsere Beta-Agonisten nicht mehr.
Also man würde natürlich grundsätzlich bei der COPD für Beta-Blocker keine Kontraindikation sehen. Das ist natürlich beim Asthma etwas ganz anderes. In der Regel haben die Patienten sind ja angefüllt mit Beta-Mimetika. Sie haben ja x-fach inhaliert, bevor sie überhaupt sich ärztlich vorstellen, bevor der Notarztwagen kommt, sind die Medikamente ja eher überdosiert als unterdosiert. Natürlich ist neu aufgetretenes Vorflimmern in dieser Situation extrem ungünstig. Häufig brauchen diese Patientinnen ja eine Beatmungstherapie, die häufig, also im schlimmsten Falle schon im Notarztwagen losgeht, spätestens aber in der Klinik. Hier kann vor allen Dingen ein Vorhofflimmern mit einem geringen linksventrikulären Output und dann der positiven Druckbeatmung auch zu einer wirklich einem schweren Einbruch des Blutdrucks führen. Das muss ich intensivmedizinisch beachten, aber hier greifen ja jetzt ganz viele Dinge aneinander. Sozusagen den Akuttransport und die optimale intensivmedizinische Betreuung, das sind natürlich ganz, ganz viele Faktoren, die auch wieder individuell zu berücksichtigen sind. Wichtig bei der Situation ist, dass ich eben versuche, die Intubation zu vermeiden, weil wir eben wissen, dass Patienten mit einer fortgeschrittenen Lungenerkrankung und insbesondere COPD dann schwere Entwöhnungsprobleme bieten auf der Intensivstation, häufig kannüliert, tracheotomiert werden, dann Gewöhnungsprobleme haben, nicht mehr vom Beatmungsgerät weggehen und dann schwer dekonditionieren, muskulär sich so verschlechtern, dass eigentlich dann ein langfristiges Leben mit guter Lebensqualität nicht möglich ist. Deswegen ist die nicht-invasive Beatmung an dieser Stelle die absolute Maßgabe Nummer eins.
Gut, sagen wir, die Kolleginnen und Kollegen in der Notaufnahme stehen genau vor der Frage, intubiere ich den jetzt oder kann ich den niffen? Haben Sie da vielleicht irgendwie einen Tipp für die?
Also die Indikation ist einfach, die ist richtig zu stellen. Das bedeutet, wir müssen einen NIF möglichst früh einleiten. In dem Moment, wo der Patient in die respiratorische Azidose geht, pH kleiner 7,35, besteht die Indikation zur nichtinvasiven Beatmung. Also dort, wenn eben noch keine Intubation angezeigt ist. Wenn ich später beim pH von 7,2 bin, das ist ein Graubereich, das kommt wirklich auf die Erfahrung drauf an. Und jemand, der auch noch natürlich jetzt kardial instabil wird, da geht es dann eben häufig nicht mehr. Oder so schwere Luftnot ist oder ich keine Luft reinkriege, muss ich dann eben häufig intubieren. Aber sehr, sehr häufig ist es eben so, dass ich diesen Zeitpunkt der frühzeitigen NIF-Einleitung eben schon verpasst habe. Denn manchmal liegt der Patient Stunden in der Notaufnahme, bis es dann weitergeht. Und das ist natürlich dann ungünstig.
Gut, wir spinnen das mal weiter und sagen, genauso war es bei unserem Patienten. Er musste dann intubiert werden, intensivmedizinische Verlegung, er wurde kalkuliert antibiotisch behandelt, dann im Verlauf hat er eine antibiogrammgerechte Antibiose bekommen, alles gut funktioniert, dann wurde geweant, das hat den Umständen entsprechend gut geklappt und jetzt ist er wieder bei Bewusstsein. Jetzt die Frage, was können wir noch machen für ihn? Können wir noch die Therapie eskalieren? Es gibt ja zum Beispiel auch nicht so ganz alltägliche Medikamente in der COPD-Behandlung. Behandlung, Terbutalin zum Beispiel oder Roflumilast. Das gilt ja so als letzte Eskalationsstufe. Was halten Sie davon?
Also das geben wir ja fast überhaupt nicht mehr. Die Medikamente beim Roflumilast haben wir ja Studiendaten gehabt, die eine Verbesserung der Exazerbationsrate bei Patientinnen und Patienten herbeiführen, die spirometrisch fortgeschritten krank sind, also FEV1 kleiner 50% soll. Ganz ehrlich, praktisch sehe ich diese Medikamente im klinischen Alltag fast überhaupt nicht mehr. Die Wirkungsweise ist leider sehr gering. Und wir haben außerdem auch die Problematik, dass es mitunter schwere Nebenwirkungen geben kann, insbesondere den Gewichtsverlust. Und deswegen sind natürlich diese Therapiemaßnahmen, die Sie genannt haben, eher sozusagen in Ausnahmesituationen zu erwägen. Und ja, und wenn es eben nicht weitergeht, kann man auch mal natürlich eigene Wege gehen und auch etwas versuchen. Aber wichtig ist, wenn man Medikamente nimmt, die nicht etabliert sind oder die von den Studiendaten wenig Wirksamkeit haben oder vielleicht auch in Sachen Komorbiditäten adressiert sind, dann ist es wichtig, auch immer zu überprüfen, ob es einen Therapieeffekt hat und wenn nicht, diese Medikamente auch wieder abzusetzen. Das ist vielleicht noch wichtig.
Unser Patient ist jetzt wieder einigermaßen auf dem Dampfer. Die Entlassung steht bevor. Wie geht's jetzt weiter?
Zwei ganz wichtige Sachen. Das eine ist, ist die Entwöhnung gelungen, ohne dass der Patient beatmungspflichtig bleibt? In der Regel ist es so, dass die Langzeit-NIV, also nicht-invasive Beatmung, dann die Option ist. Und das ist eine sehr, sehr gute Option und sollte in jedem Fall auch erwogen werden. Auch selbst dann, wenn erstmal die Entwöhnung ohne Beatmung vonstatten gegangen ist, sehr häufig findet sich dann die chronische Hyperkapnie. Und das Zweite ist wirklich die Überlegung, wie geht es langzeitmäßig weiter? Gibt es eine Patientenverfügung? Würde man eine Reintubation machen? Hier braucht es intensive Gespräche zusammen mit der Familie, mit den Patientinnen und Patienten, um wirklich auch diesem fortgeschrittenen Stadium gerecht zu werden und gut zu entscheiden, was mache ich, wenn es schlechter geht.
Wäre bei dem Patienten jetzt auch eine Lungenreha angezeigt? Und wann verschreibe ich die überhaupt? Erst jetzt nach so einer schweren Episode oder schon viel früher?
Nach einem langen Intensivaufenthalt mit Entwöhnung ist in jedem Fall die Rehabilitationsmaßnahme angezeigt. Aber wir setzen Rehabilitationsmaßnahmen natürlich schon viel früher an. Spätestens dann, wenn der Patient hospitalisationspflichtig gewesen ist oder wenn, ich sag mal, andere eingreifende Therapien, wie zum Beispiel jetzt eine Implantation von Ventilen zur Lungenvolumenreduktion, das ist ganz wichtig, Patienten vorher einer Rehabilitationsmaßnahme zuzuführen, weil eben hier häufig im Vorfeld eine wesentliche Verbesserung zu erzielen ist.
Können Sie das Verfahren vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, so eine Ventilimplantation?
Die Ventilimplantation ist mittlerweile ein etabliertes Verfahren. Das Ziel besteht darin, dass eben durch die Einlage kleiner Ventile in die Atemwege ein Lungenlappen kollabiert. Das klingt erstmal paradox, weil wir ja Lunge rausnehmen, aber das entscheidende Phänomen, was dann passiert, ist die Atelektase. Und durch die Atelektase kommt es zu einer Entblähung. Die Lunge wird also kleiner. Führt zu einer Funktionsverbesserung des Zwerchfells, eine Rekonfiguration des Zwerchfells und damit zu einer besseren Atempumpleistung. Studienergebnisse haben gezeigt, dass eine wesentliche symptomatische, aber auch eine Verbesserung von objektiven Parametern zu erzielen ist. Es ist nur wichtig, dass man das hier mit einer sehr, sehr strengen Indikationsstellung vornimmt, weil es gibt Komplikationen. Die Ventile können zu Blutungen führen, es kann Infekte geben. Häufig ist die Maßnahme auch ineffizient und es muss in jedem Fall an Zentren durchgeführt werden mit entsprechender Expertise, also an Zentren, die viel Erfahrung damit haben. Und man muss den Patienten auch sagen, es ist keine Wunderwaffe, es macht die Lunge nicht wieder normal und heile, ebenso wie auch nicht die Lungentransplantation, die ja ebenfalls nur für ganz, ganz wenige Patientinnen und Patienten in Deutschland in Frage kommt.
Gut, bei unserem Patienten gehen immer weitere Jahre ins Land. Insgesamt wird es jetzt immer ernster mit seiner COPD und wir haben auch schon einiges mit ihm besprochen. Er hat eine Patientenverfügung. Nach dem einem Krankenhausaufenthalt mit der Intubation und dem Weaning hat er ganz klar entschieden, dass er das nicht nochmal will. Er will nicht nochmal intubiert werden. Sie merken aber, dass da eine ganz schöne Angst besteht, vor allem was Luftnot angeht. Wie und wann sprechen Sie das an?
Natürlich ist es so, die schlimmste Situation ist, wenn wir das erstmalig mit dem Patienten darüber sprechen, wenn er Luftnot hat, wenn er keine Luft kriegt, wenn er auf der Intensivstation liegt. Im besten Falle muss das vorher passieren. In der Regel sind die Patienten ja vorher in ärztlicher Betreuung. Und ja, wir haben dann die Möglichkeit einer Morphintherapie. Das ist die beste Therapie zur Unterdrückung der Luftnot. Und wir haben hier natürlich auch Effekte auf das psychische Befinden dieser Patientinnen und Patienten. Das machen wir ja nicht nur im Akutsetting, sondern wir können auch Morphine im Langzeitverlauf geben und damit erhebliche Verbesserungen erzielen über viele Wochen und Monate. Das ist immer Patienten frühzeitig zu besprechen, dass wir sozusagen auch keine Scheu haben und uns die Zeit nehmen, dass wenn Therapiemaßnahmen wie Ventilimplantation, Sauerstoff, Rehabilitation, Langzeitbeatmung, wenn das an Grenzen gekommen ist, dann ist spätestens der Zeitpunkt gekommen, auch darüber zu sprechen und End-of-Life-Entscheidungen mit zu integrieren in die Gespräche.
End-of-Life-Entscheidungen aktiv begleiten. Professor Windisch, gibt es noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss mit auf den Weg geben wollen?
Ja, ich möchte vielleicht noch mitgeben, dass diese Menschen mit COPD, dass das wirklich eine so große Gruppe ist und dass diese Patientinnen und Patienten schwerst krank sind und dass wir mehr Aufmerksamkeit brauchen für diese Menschen in Deutschland. Das bedeutet, dass wir die Versorgung dieser Patienten möglichst optimal halten wollen und dass wir wirklich alles dafür tun müssen, dass diese Erkrankung gar nicht erst entsteht. Und deswegen sind wir auch von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin momentan extrem aktiv darin, wirklich weg vom Rauchen, weg von der Werbung, weg auch von allen Tabakersatzprodukten, wirklich Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung und tatsächlich auch alles, um Menschen wegzukriegen vom Rauchen. Und ich glaube, die haben vor allen Dingen auch die nicht-pneumologischen Disziplinen, vor allen Dingen in der Allgemeinmedizin, eine extrem große Bedeutung. Ich weiß natürlich, dass das wenig sexy ist, dass es wenig Geld gibt für Gespräche in der Medizin und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Erkrankung unseres Systems, dass wir für diese wichtige Gesprächsführung, dass wir dafür eigentlich nicht honoriert werden und dass wir keine Zeit haben und dass wir dafür Wartezeiten haben. Und das ist eigentlich schade, das bedauere ich, dass das so ist. Es bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass das nicht total wichtig ist und dass wir diese Erkrankung heute schon auch in Grenzen behandeln können. Aber viel wichtiger, wir können sie vermeiden und diese Botschaft will ich mitgeben.
Ich empfehle Ihnen, mit dem Rauchen aufzuhören.
So ist es.
Professor Windisch, ich meine jetzt natürlich nicht Sie, aber ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast waren.
Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Hier nochmal die heutigen Take-Home-Messages. Die COPD ist häufig eine der häufigsten Todesursachen weltweit. Wir müssen aber neben dieser hohen Mortalität auch über die hohe Morbidität sprechen. Diagnostisch starten wir mit einer Spirometrie als Einstiegsdiagnostikum. Die COPD geht aber nicht nur mit einer Obstruktion einher, sondern auch mit einer Diffusionsstörung und einer Überblähung. Und wenn schon Luftnot besteht, sollte in jedem Fall eine fachpneumologische Überweisung erfolgen. Als wichtigste Allgemeinmaßnahmen vermitteln wir grundlegende Informationen und außerdem sprechen wir Impfungen an. Hier Influenza, Corona, Pneumokokken, Pertussis. Wir schauen nach Komorbiditäten, kardiale Erkrankungen, Diabetes mellitus, Anämien, Osteoporose, um hier nur einige zu nennen. Therapeutisch ist nach wie vor der Rauchstopp die wichtigste Maßnahme. Das ist das A und O. Wenn wir aber medikamentös rangehen, dann ist es wichtig, sich erstmal klarzumachen, welche Wirkstoffe überhaupt in einem Inhaler drin sind. Wir haben schon gehört, inhalative Steroide werden eher zu häufig gegeben. Das kann dann zu den typischen Steroidnebenwirkungen führen. Das führt natürlich zu Problemen. Bronchodilatatoren werden eher zu selten gegeben, insbesondere in der Kombination, also Betamimetikum und Anticholinergikum zusammen. Unabhängig vom Präparat muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass das Inhalationsmanöver klappt, also dass die es einfach richtig anwenden können, die Betroffenen. Das klappt aber seit Jahrzehnten nicht so recht und wird bisher auch kaum besser. Da haben wir also alle noch Luft nach oben, das unseren Patientinnen und Patienten richtig zu zeigen. Wenn eine COPD akut ist, akut exazerbiert, ist natürlich Vorsicht geboten. Notfallsituationen können durchaus innerhalb einer Stunde entstehen, auch wenn der Befund zuvor noch nicht so gravierend war. Bei Tachypnoe oder einer erniedrigten Sauerstoffsättigung ist auf jeden Fall eine Kliniküberweisung zu erwägen. Purulentes Sputum sollte einen misstrauisch machen, vor allem in der Akutsituation. Unter Umständen ist eine antibiotische Therapie angezeigt. Purulentes Sputum heißt aber nicht gleich bakterielle Superinfektion. Hier war das Stichwort eosinophile Granulozyten. Dann ist Intubation natürlich ein Thema. Wie sollte man da vorgehen? Ganz grundlegend, die Intubation sollte vermieden werden, weil natürlich schwere Entwöhnungsprobleme drohen. Im Idealfall hat man schon mal mit den Betroffenen darüber gesprochen. Im Idealfall wissen die Bescheid. Und im Idealfall haben die auch eine Patientenverfügung, in der die Frage nach einer Intubation geklärt ist. Spätestens nachdem Betroffene hospitalisationspflichtig gewesen sind, ist eine Lungenreha angezeigt. Wenn Maßnahmen wie eine Lungenreha, aber auch eine Ventilimplantation, Sauerstoff, Langzeitbeatmung, wenn solche Maßnahmen an ihre Grenzen kommen, dann sollte nochmal über End-of-Life-Entscheidungen gesprochen werden. Morphine können dann im Langzeitverlauf über viele Wochen und Monate erhebliche Verbesserungen erzielen. Aber das hebt Professor Windisch nochmal extra hervor. Das Wichtigste ist, dass die Erkrankung überhaupt nicht erst entsteht. Wir sollten also die Tabakabhängigkeit unserer Patientinnen und Patienten regelmäßig ansprechen. So viel zu den Take-Home-Messages. Wenn ihr wollt, schaut einfach nochmal bei Amboss vorbei. Da gibt es noch viele weitere Informationen für euch. Alle Infos zur Amboss Wissensplattform und dem Amboss Podcast findet ihr wie immer unter go.amboss.com/podcast. Nochmal vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.